SWR 2 Tandem.
Rakete mit Sophie König. In der Auslage liegt der Bienenstich neben den Schweineohren. Auf dem Tresen ein Glas mit Lutschern für die Kleinen. Hinter der Verkäuferin liegt die Backware. Die Brötchen unten, die Brote oben. Ordentlich aufgereiht nebeneinander. Es riecht nach warmen Brötchen. Der Kühlschrank mit Trinkschokolade und Vanillemilch surrt so vor sich hin. So kennen wir sie. Die gute alte Backstube im Ortskern. Vertraut, aber irgendwie auch etwas angestaubt. Backshops reihen sich in den Innenstädten aneinander. In jedem Discounter gibt es die Backzeile oder den Ableger der immer gleichen Bäckereikette. Selbstbedienung statt Service, industrielles Aufbacken statt Backhandwerk. Schluss damit, sagen meine beiden Gäste heute in der Rakete. Sie wollen das angestaubte Image des Backhandwerks revolutionieren. Als Wild Bakers geben sie Event-Backkurse, ziehen als Event-Bäcker durch die Lande, nehmen an deutschen Meisterschaften teil und sind unter anderem ausgebildete Brotsommeliers. Die Bäckermeister Jörg Schmid und Johannes Hirt aus Bad Friedrichshall und aus Gomaringen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Servus, und ihr habt auch was mitgebracht. Eigenkreation.
Ja, wir haben versucht, ein eher traditionelles Gebäck mal in den modernen Stil zu bekommen und haben jetzt heute ein Focaccia dabei, das wir mit Sepia schwarz gefärbt haben.
Aha, also angebrannt ist es nicht. Ja? Ich darf probieren?
Gerne, gerne.
Okay. Und das ist quasi dann ein altes Rezept, neu?
Ja, also Focaccia gibt es natürlich schon sehr lange, in Italien speziell auch. Seit dieses Thema Grillen so seinen Hype bekommen hat, ist natürlich das Grillgebäck für den Bäcker auch sehr interessant geworden.
Grillgebäck, den Begriff kannte ich jetzt auch noch nicht.
Ja, also jetzt speziell über den Sommer haben wir hier halt immer eine sehr große Auswahl, damit die Kunden auch nicht nur super Fleisch bekommen, sondern auch noch geiles Brot dazu.
Mhm. Ja, kann ich unterschreiben. Schmeckt sehr gut. Mhm. Ist das so euer Stil, sage ich mal, euer Backstil, Altes und Neues zu verbinden?
Ich glaube, darin liegt der besondere Reiz. Ne? Bewährt hat sich ja das Traditionelle, die Teigführung, diese lange Reifezeiten, ist wichtig für den Geschmack und für die Bekömmlichkeit. Aber dennoch so ein bisschen moderne Küche kann man da ruhig reinbringen und dann kommen ganz spannende Interpretationen dabei raus.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel hier unser Sepia Focaccia oder was der Hannes noch dabei hat, ist sein Pfefferbaguette. Das ist somit das beliebteste Sommergrillgebäck, ist ein klassisches Baguette, auf das dann eine Art Marinade, wie man es eigentlich vom Fleisch kennt, eine Art Marinade aufgetragen wird. Und dann kriegt man so eine extrem knusprige Kruste, die halt nach Meersalz und nach frischem schwarzem Pfeffer schmeckt.
So klingt das dann. Wo kriegt ihr denn eure Inspiration her?
Ja, also das ist wirklich ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Wir tauschen uns natürlich regelmäßig aus, wenn man irgendwo was sieht, ob das jetzt im Social Media ist oder wenn man einfach in der Stadt unterwegs ist und in irgendwelche Gastronomien irgendwas Lustiges oder Interessantes sieht, spielt sich eigentlich bei uns im Kopf eigentlich immer gleich der Gedanke ab, wie können wir das auf eine Backware ummünzen. Und es gibt ja auch immer wieder Food Trends, wo wir dann immer speziell versuchen, das in Backware umzumünzen, ja.
Und wie macht ihr das dann? Steht ihr da zusammen irgendwie in der Backstube oder wer hat da welchen Part?
Nö, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt jetzt auch nicht den Kreativen und den Techniker oder so, das ist wirklich bunt gemischt. Aber klar, der WhatsApp-Verlauf ist voll mit Backfotos.
Kommuniziert ihr dann abends irgendwie noch aus der Backstube raus?
Ja, mittlerweile kommen auch sehr viele Voicemails, aber letztendlich ist es schon so, dass wenn einer irgendeine Idee hat, versucht er das mal umzusetzen und schickt ihm andere Bilder und sagt, was hältst du davon? Ja, wir haben ja letztendlich das große Glück, dass unsere beide Bäckerei, die wir führen mit unseren Eltern in vierter Generation, weit genug auseinanderliegen, dass wir noch Ideen gegenseitig uns austauschen können, ohne dass wir uns gegenseitig Konkurrenz machen.
Und wer geht härter mit wem ins Gericht?
Boah, könnte ich so nicht sagen. Also ich glaube, wir sagen schon beide, wenn es nichts ist, auch deutlich. Aber umgekehrterweise können wir uns auch gegenseitig gut loben. Also ich glaube nicht, dass da einen gibt, der da strenger ist.
Aber nur von Fotos oder probiert ihr dann auch gegenseitig? Seid ihr so gegenseitig mal der erste Vorkoster?
Ja, ich denke, wenn mal eine neue Idee entsteht, dann sagt er schon mal, schick mal das Rezept rüber. Und dann kommt schon irgendwie eine Nachricht zurück. Ja, hört es so oder ist das jetzt bei mir nicht so geworden? Oder ja, mir fehlt da ein bisschen was. Und dann korrigiert man schon entsprechend.
Jetzt heißt es ja immer so, die Deutschen und ihr Brot, das deutsche Brot ist das Beste. Habt ihr Erfahrungen auch so mit Backkulturen aus anderen Ländern? Würdet ihr unterschreiben, das deutsche Brot, das deutsche Backhandwerk, das ist das Beste?
Ja, also das ist schon definitiv so. Ich meine, nehmen wir einfach das Beispiel, 2 Wochen Italienurlaub, kaum bist du am Brenner drüber, vermisst du ja das deutsche Brot schon. Und Johannes und ich hatten letztes Jahr eine sehr prägende Erfahrung. Da waren wir in Amerika und in Kanada zum Backen. Und da geht es natürlich schon mit der Qualität der Rohstoffe los. Die legen da nicht den Wert drauf wie wir, also insbesondere im Bereich Backen. Und da gibt es eigentlich so gut wie keine Brotkultur. Man muss fairnesshalber sagen, die haben so ein bisschen nachgelegt. Aber deutsches Brot ist unangefochten Spitzenreiter.
Das heißt, das ist immer labbrig oder weich. Also man kennt es ja selber aus dem Urlaub. Oder süß oder was passt euch da nicht?
Also ich glaube, der größte Unterschied ist mal von vorrangig der, dass wir eine sehr große, vielfältige Auswahl haben. Und du natürlich speziell in Kanada kriegst du halt sehr viel französisch angehauchtes Gebäck. Und dort gibt es halt eigentlich ja nur Spaghetti und irgendwelche weizengeführte Teige. In den USA ist schon ein bisschen eine härtere Nummer, weil die halt dann doch immer ein bisschen so softe Gebäcke backen und dann eigentlich wirklich, wenn es frisch ausgebacken ist, noch in eine Folie reinknalle und dann in die Auslage lege. Das ist natürlich schon, da blutet ein bisschen so das Bäckerherz, ja.
Jetzt hast du den Weizen angesprochen, der ist ja sowieso neuerdings immer mal wieder unter Beschuss. Weizen macht dick, doof, die Weizenwampe, was auch immer da alles so kursiert. Wie seht ihr das?
Ja, das ist eigentlich wirklich Quatsch. Da gibt es auch viele Studien, die das belegen. Es ist natürlich so, der Weizen an sich hat ein Protein, auf das der ein oder andere mit Unwohlsein reagieren kann. Dieses Protein wird aber über eine lange Fermentation, also was man früher auch traditionell in Bäckereien gemacht hat, über eine lange Reife wird das abgebaut. Und somit haben wir auch keine Beschwerden. Also mal dieses Thema so ein bisschen aufzugreifen. Und das andere ist natürlich auch, dieses Weizen macht dick. Gibt es eine schöne Studie dazu, und zwar der Pro-Kopf-Verbrauch von Brot lag vor 100 Jahren bei 300 Kilo pro Person. Heute kaufen wir noch 60 Kilo. Wir wissen ja auch, ein Drittel Lebensmittel wird weggeworfen. Können wir also ausrechnen, was wir noch essen. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, waren die Leute vor 100 Jahren dümmer oder dicker?
Ja. Und wenn ja, wenn wir heute dicker sind, liegt es am Brot.
Ich würde vielleicht mal den, was aufs Brot draufkommt, darüber sollte man sich unterhalten.
Ja, genau. Oder was zwischen den Brotscheiben so liegt.
Sie tummelt.
SWR 2 Tandem, die Rakete am Mittwoch. Zu Gast sind Johannes Hirt und Jörg Schmid alias die Wild Bakers. Die beiden wollen das Backhandwerk von seinem angestaubten Image befreien mit kreativen Rezepten, Event-Backkursen und, wie sie es nennen, Bakertainment. Angefangen habt ihr aber beide eigentlich mit einem klassischen Werdegang, Lehre, Meister habt ihr beide gemacht. Aber wie seid ihr eigentlich zum Backen gekommen?
Ja, also die Story ist schon auf beide ähnlich zu übertragen. Natürlich als Kinder schon in der Backstube mit den Eltern gestanden. Und für Johannes und für mich war eigentlich immer klar, wir werden Bäcker. Das war so irgendwie außer Frage. Ich kann für mich jetzt zum Beispiel sagen, dass auch so, das war nicht so von vornherein so eine Leidenschaft, wie wir das heute haben, sondern das ist so gewachsen.
Mhm. Wie hat es angefangen? Kannst du dich daran erinnern, an so ein paar Situationen?
Ja, ich denke halt, die Meisterschule hat uns natürlich sehr geprägt. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. So Johannes und ich waren ja Nebensitzer. Und wir hatten da also auch einen tollen Lehrer, der uns da viel mitgegeben hat, so wie Bäckerei so in der Zukunft aussehen darf. Und das war so Anreiz und Motivation, dieses Handwerk so ein bisschen umzukrempeln. Und das, ich denke dann so, mit jedem Schritt, den wir da gemacht haben, ist auch so die Liebe und die Leidenschaft zu diesem Beruf noch mehr gewachsen.
Und dann habt ihr euch in einer Gruppe von Lehrlingen gesehen, gesucht, gefunden? Oder wie habt ihr zueinander gefunden?
Ja, also so wie der Jörg schon gesagt hat, die Lehre haben wir unabhängig voneinander gemacht. Das erste Mal über den Weg sind wir uns letztendlich dann in Weinheim gelaufen, als wir die Meisterschule zusammen besucht haben. Und wie es ab und zu das Schicksal so will, habe ich mir den Platz neben ihm ausgesucht. Und er sagt immer so liebevoll, und seitdem wird er mich nicht mehr los.
Aber von nebeneinander sitzen bis zu den Wild Bakers ist es ja ein langer Weg. Wie kam denn die Idee, ey, wir machen mal was zusammen, und was machen wir überhaupt zusammen?
Also ich sag mal, wir waren auf der Meisterschule eigentlich schon immer, sind wir sehr viel unterwegs gewesen und hatten immer einen riesen Spaß. Und nach der Meisterschaft wurde das erste Mal die deutsche Meisterschaft der Bäckermeister ausgeschrieben. Und da muss man als Zweierteam antreten. Und ich habe ihn dann angerufen und habe gesagt, Jörg, wie sieht's aus? Sollen wir mal da mitmachen? Mal gucken, ob hinter der großen Klappe, sag ich mal, die man halt einfach auch immer ein bisschen gehabt hat, auch mehr dahinter steckt. Und haben wir da uns als Team gemeldet, sind nach München gefahren, Lochham, zur Bäckerfachschule, weil dort der Vorentscheid war. Und wir waren damals sehr schlecht vorbereitet, sodass man dann gesagt hat, komm, jetzt richten wir Sauerteig, Vorteig hin und so weiter und nutze dann wenigstens die Gratisübernachtung und ziehen los nach München. Das war also auch eine sehr heftige Nacht, weil keiner von uns beide wusste im nächsten Tag mehr, was Taxi bezahlt hat. Aber nichtsdestotrotz haben wir es dann ins Finale geschafft und da war dann so ein bisschen eine Anregung von der Jury, Jungs, das sei das jüngste Team, macht doch mal was anderes. Und dann ist die Idee eines Event-Bug-Teams entstanden.
Nochmal zu der Meisterschaft. Was macht man denn bitte bei der deutschen Meisterschaft im Backen? Also gibt es da verschiedene Runden, verschiedene Aufgaben?
Die ganze Meisterschaft ist ja nach einem Thema ausgerichtet und es gibt 5 Kategorien, Gebäckkategorien, die wir abbacken müssen. Das ist also einmal Brot und Kleingebäck, also das zweite Kategorie. Dann diese ganzen tourierten Sachen, also zum Beispiel Croissant, Plündergebäcke. Die Feinbäckerei, also alles, was Brioche, Hefezopf und so ist. Und die vielleicht anspruchsvollste Königsdisziplin ist das Schaustück, also ein Kunstwerk aus Teig. Mhm. Und in jeder Kategorie gibt es eigentlich nur eine erlaubte Maximalmehlmenge und dann kannst du machen, was du möchtest. Natürlich wird dann Vielfalt, Kreativität und Geschmack bewertet.
Und man hat nur begrenzte Zeit und muss sich dann sozusagen, vor allen Dingen gehen wir jetzt mal auf das Schaustück, muss ich dann einigen, was machen wir jetzt, wie? Oder habt ihr das dann vorher schon ausbaldobert?
Also
gut,
diese,
ihr wart schlecht vorbereitet.
Ja, beim ersten Mal. Also wir sind beim ersten Mal Vierter geworden. Und unserer Meinung nach damals auch beim Finale letztendlich, das in Düsseldorf war, auf der größten Bäckerausstellung der Welt, also Schaubacken vor Fachpublikum, sind wir Vierter geworden und unserer Meinung nach zu schlecht bewertet. Wir haben uns auf dem 3. Platz gesehen. Und
was habt ihr da gemacht?
Damals. Also da waren wir eigentlich recht blauäugig, habe noch sehr einfach gestricktes Brot gebacken und wusste eigentlich auch noch gar nicht so richtig, worauf es drauf ankommt.
Ich glaube, das Thema war damals typisch deutsch.
Genau.
Und unser Schaustück war dann also ein großes Roggenbrot als das meistgegessene Brot Deutschlands und darin steckte eine Deutschlandkarte, also aus Teig gebacken und über dieser Karte thronte dann der Bundesadler. Aus Teig gebacken.
Wow.
Das war aber doch
wie lange braucht man dann dafür?
Das ging eigentlich sogar. Ich sag mal, da hast du in 2 Stunden, wenn du zu zweit arbeitest, also 4 Arbeitsstunden, sieht man da schon eine ganze Menge. Und ich erinnere mich noch schön, Johannes ist immer, der ist ja etwas grobmotorischer wie ich. Und kann also.
Sagst du jetzt?
Nein, das
kann ich bestätigen.
Und ich muss also immer diese Schriftschilder muss immer ich anfertigen. Nur die Deutschlandkarte mit ihren Landesgrenzen. Die so ein bisschen verwackelt waren, die durfte Johannes machen.
Das fiel mir leichter dann.
Und ihr seid dann aber Jahre später nochmal angetreten.
Genau, und das war, sag ich mal, vielleicht war damals dieser nicht gewonnene 3. Platz, sondern diese Zurückstufung auf den 4. Platz der Anreiz, dass wir 3 Jahre später gesagt haben, jetzt greifen wir nochmal an. Wir haben da noch eine Rechnung offen. Und wir haben es wirklich uns am letzten Tag der Meldefrist, hatte Jörg mich überredet, hat gesagt, komm, wir machen jetzt nochmal mit. Wir haben jetzt schon ein bisschen einen Namen in der Branche und da greifen wir nochmal an, weil da haben wir noch was zu klären.
Und das hat ja auch ganz gut geklappt.
Kann man so sagen, ja.
Erster Platz.
Erster Platz beim zweiten Mal 2012. Seitdem dürfen wir uns Deutsche Meister des Bäckerhandwerkes nennen, von 2012 bis 2015. Und zu deiner Frage von vorhin noch, als du gesagt hast, überlegt man sich da kurz, was man dann macht. Das ist bei weitem nicht so. Weil da musst du extrem viel Arbeit, Fleiß reinfließen lassen, Ideen, Kreativität. Also da, ich weiß nicht, wie viele Versuche man hatte für unser zweites Schaustück, bis es dann letztendlich so gestanden ist, wie man es auf der Messe oder im Wettkampf gebacken habe.
Was war das?
Das war eine stilistische Interpretation der Hauptbestandteil einer Bäckerei. Das heißt, es ist schwierig zu erklären, weil es einfach ein 1,40 Meter hoher Aufbau aus Teig war, bestehend aus Mühlrädern und stilistischen Brotschaufeln.
Tischplatte.
Ja, also eine Arbeitsplatte wurde symbolisiert. Ist wirklich schwer zu erklären. Das ist, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie diese Zuckerschaustücke, die Konditoren immer wieder anfertigen. In die Richtung geht es dann.
SWR 2 Tandem, die Rakete, am Mittwoch. Zu Gast sind Jörg Schmid und Johannes Hirt. Zusammen nennen sich die beiden Bäckermeister die Wild Bakers und sie frischen das Backhandwerk auf. Als buchbare Eventbäcker, als Backbuchautoren für besonders kreative Rezepte und mit Erlebnis-Backkursen. Was erlebt man denn da?
uns.
Ist das eine Drohung?
Nee, also letztendlich ist es so, dass die Leute zu uns in die Backstube kommen. Erstmal erleben sie das, dass sie mal eine Backstube von innen sehen. Die leben können letztendlich ja auch. Da legen wir auch ganz viel Wert drauf. Am Anfang haben wir uns sogar ein bisschen davor gesträubt, Brotbackkurse zu geben, weil man ja immer so sagt, ja, zeig mal jetzt den Leuten, wie man richtig gutes Brot backt. Im Nachhinein müssen wir sagen, das war mit die beste Entscheidung, weil die Kurse sind mehr als ausgebucht und stärkt natürlich auch unsere Bäckerei innerhalb von den Kundenkreisen, weil die Leute wissen, die machen es ja wirklich noch so, wie sie es gehört.
Und wer kommt denn da?
Also von Jugendlichen bis Rentner und die nehmen teilweise sich auch wirklich oder teilweise schon richtig Strecken auf sich. Also München, Dresden, übernachtet dann noch einen Tag, damit sie nicht wieder heimfahren müssen.
Gibt es das so selten, solche Backkurse?
Also vielleicht besonders im Bereich Brotbacken ist das Angebot sehr dünn und da haben wir uns vielleicht auch so ein bisschen Namen gemacht. Deswegen, ich hatte jetzt auch letzte Woche erst einen Kurs mit einer Dame aus Mainz und die andere aus München. Also die sind mal dezente 3 Stunden im Auto für den Kurs. Das freut uns natürlich sehr, weil es ja auch so ein bisschen Kompliment ist an unsere Arbeit.
Und jetzt stelle ich mir das vor, eine kleine Gruppe an Leuten, jung, alt, betreten das erste Mal diese Backstube. Was kommen da so für Fragen, für Aha-Momente bei den Leuten?
Also sie können im ersten Moment natürlich wenig mit der Umgebung anfangen. Die eine oder andere haben schon mal Berührung damit gehabt. Aber das ist ja das, was wir damit auch stärken wollen. Wir wollen ja unser Handwerk in die Öffentlichkeit präsentieren und den Leuten zeigen, ja, dass es einfach noch ein traditionelles Handwerk ist, das man aber auch neu interpretieren kann. Und deswegen gibt es bei uns in den Backkurse halt nicht nur die Klassiker Bauernbrot und Baguette, sondern es wird dann auch mal ein Bratkartoffelbrot gebacken oder ein Rotweinbaguette.
Ihr seid auch buchbar als Eventbäcker. Was sagen eigentlich eure Eltern? Ihr habt es gesagt, ihr seid beide Bäcker in 4. Generation. Das ist ja richtiges Handwerk, was man da mitbekommt, Tradition. Und jetzt kommt ihr da mit eurem, ich sag mal, Eventgedönse um die Ecke. Was sagen die denn dazu?
Na gut, ohne die Eltern würde es nicht funktionieren. Wir haben Gott sei Dank schon beide noch einen relativ jungen Vater, der das Ganze mitstützt, weil wenn wir jetzt so wie heute hier sind, muss ja daheim jemand auch nach dem Betrieb schauen. Geht natürlich nur irgendwie auch mit der Familie und das ist uns beide sehr, sehr wichtig. Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir die Freiheit haben und kommuniziere das ja auch immer nach außen. Und ich glaube, dass auch das ein Stück weit ein Geheimnis von unserem Erfolg ist, dass wir diese 4 Generationen Bäckerwissen mit kreativen Ideen vereinen. Und letztendlich da dann halt auch eine gewisse Nachhaltigkeit dahinter steckt.
Trotzdem so dieses Bäcker-Dasein, also man kennt ja tausende Fernsehköche und Eventköche und die sind immer so, ja, die sind ja in der Öffentlichkeit sehr präsent. Bäcker jetzt weniger. Wie ist denn das, wenn ihr privat auf einer Party seid und ihr sagt, ich bin Bäcker?
Gut, also es ist natürlich auf jedem Geburtstag die gleiche Reaktion, wenn der Bäcker da sitzt. Und mittlerweile haben wir ja so zumindest in der Region, vielleicht auch hat man von uns schon mal gehört, und das setzt natürlich die Gastgeberin unter Druck, ne? Das heißt, wenn die Kuchen backen muss, einer von uns hockt dann als Gäste drunter, ist irgendwie ein bisschen undankbar. Aber für uns beide, weil wir dürfen ja auch nicht sagen, wie es wirklich ist, sondern wir müssen das ja immer charmant kommentieren. Aber es ist schon für mich immer faszinierend, dass dieses Backen, dass das doch jeden irgendwie betrifft. Also da kommst du früher oder später im Laufe eines solchen Abends, wird es immer irgendwann mal ums Backen gehen.
Aber wenn ein Typ gut kocht, ist das nicht sexier, als wenn ein Typ sagt, ich kann total gut Schwarzwälder Kirsch?
Also ich bin ja persönlich der Meinung, dass Bäcker der most sexy Job ever ist. Schon allein aus der einfachen Tatsache, wir können heiß anfassen, sind die ganze Nacht wach. Was meinst du, wie wir kneten können?
Ich glaube, das hast du jetzt auch nicht zum ersten Mal von dir gegeben. Was sind noch so Klischees, mit denen man konfrontiert wird?
Die häufigste Reaktion auf ich bin Bäcker ist ja dann, oh mein Gott, wann musst du anfangen? Mhm. Ja, das ist eigentlich so die meistgestellte Frage.
Wann musst du anfangen?
Ich bin ja in einer sehr glücklichen Situation. Ich habe echt ganz tolle Mitarbeiter und deswegen komme ich so ein bisschen spät für den Bäcker. Also ich fange erst um 3:30 an.
Ah, okay.
Das ist relativ gediegen für den Bäcker. Der Hannes muss immer ein bisschen früher raus.
Genau. Was macht das mit dem Sozialleben? Kennt man nur noch Bäcker? weil die zur gleichen Zeit wach sind?
Nee, ich denke, also bei uns muss man es schon ein bisschen gesondert sehen, durch das, dass wir beide eine eigene Bäckerei haben, einen eigenen Betrieb. Dann kommt natürlich das Projekt Wild Bakers noch dazu. Aber ich sage eigentlich immer so, dass unsere Bäcker, die kommen um 2 oder um 1, der erste, und gehen dann um 10 beziehungsweise um 11. Also man kann sein Privatleben schon um den Beruf herum planen. Also von dem her, natürlich gehört eine gewisse Leidenschaft dazu und man darf keine Probleme haben, in der Nacht aufzustehen. Aber grundsätzlich muss man eigentlich schon sagen, dass unser Beruf an sich sehr gut vereinbar ist mit dem Privatleben.
Und ihr habt sogar noch genug Energie für so Aktionen wie Live-Baking. Ich glaube, bei 100 km/h war es auf der Ladefläche von einem Auto. Habt ihr Flammkuchen gebacken? Wie kommt ihr auf solche Ideen?
Ja, meistens abends beim Bier, ne? Hintergrund war hier natürlich, dass wir gesagt haben, YouTube ist ein modernes Medium, das sind die Bäcker viel zu wenig präsent, und das kam wirklich aus so einer Laune heraus. Und es gab mal in Amerika diesen Contest, dieses Extreme Ironing, also an verschiedensten Orten oder Situationen zu bügeln, und dann haben wir uns gedacht, also wenn du Kopf über bügeln kannst, dann kannst du auch Kopf über backen.
Genau, das habt ihr auch gemacht, ne? Kopf über. Was habt ihr da gebacken?
Ein Hefezopf.
Sehr schön. Und man kann euch auch buchen. Ja, wo tretet also, ihr dann so auf? Was macht ihr dann als Eventbäcker?
Also auch unterschiedlichste Variante, die es da gibt. Wir können Abendveranstaltungen machen, wo es so eine Brotverkostung mit Käse und Wein zum Beispiel gibt oder Wurst, und tun nebenher live Backen. Können aber auch definitiv irgendwelche Backveranstaltungen mitgestalten, Backkurse geben. Also das kommt immer häufiger vor, dass man auch von irgendwelchen Küchenstudios gebucht werde, wo die dann ihre Partner einlade und dann einen gemütlichen Backabend mit uns machen, sodass also nicht immer dieses Event-Kochen, das jeder schon kennt, gemacht wird, sondern dass man auf dieses, letztendlich auf das emotionale Produkt Brot zurückgeht. Und so wie du ja schon selber gesagt hast, jeder kann irgendwas mit diesem Thema anfangen. Und da entstehen eigentlich immer ganz lustige Abende, wo man auch einen tollen Austausch hat.
SWR 2 Tandem, die Rakete am Mittwoch. Zu Gast sind die Bäckermeister Johannes Hirt und Jörg Schmid. Die beiden wollen als Wild Bakers das Backhandwerk von seinem angestaubten Image befreien. Mit kreativen Rezepten, Event-Backkursen und, wie sie es nennen, Bakertainment. Das klingt insgesamt nach viel Show. Reicht gute Qualität allein nicht mehr aus heute, um bestehen zu können?
Ich denke immer, in einer Bäckerei heute ist gute Qualität die Mindestanforderung. Man hat es früher lange gesagt, so gute Qualität wird sich durchsetzen, und das hat sich ja auch viele Jahre bewährt, aber ich glaube, heute muss ein Bäcker schon 1A Backwaren abliefern, damit er den Preis, den er braucht, auch rechtfertigen kann. Und deswegen kommt heute vielleicht noch ergänzend dazu, nicht nur tue Gutes oder backe Gutes, sondern rede auch darüber.
Und das habt ihr euch auf die Fahnen geschrieben. Haben eure Väter, eure Eltern das dann gar nicht so betrieben? Ihr kommt ja beide aus Backstuben in vierter Generation.
Klar, so wie der Jörg schon gesagt hat, es gab eine Zeit lang eine Phase, wo der Bäcker jetzt nicht so ein gutes Image hatte. Aber unsere Väter kommen natürlich schon noch aus dieser Zeit, wo der Bäcker der Grundversorger mit war. Da hat man damals diese Außendarstellung gar nicht so pflegen müssen, weil da war es wirklich wichtig nur, dass der Bäcker frisch bäckt und dass er gute Sachen in der Auslage hat. Und da hat sich letztendlich die Zeit gewandelt, und wir müssen unser Handwerk nach außen hin präsentieren, müssen es interessant für die Kunde gestalten.
Habt ihr das auch in den eigenen Backstuben gemerkt, dass sich da was gewandelt hat, dass die Backshops jetzt in den Innenstädten sprießen? Jeder Discounter hat ja im Prinzip frische, in Anführungsstrichen, Backwaren. Merkt man das?
Also wir sagen ja, der Discounter hat Backwaren aus Käfigen. Also wir sind pauschal gegen Käfighaltung, das nur ergänzend. Es gab schon eine Phase in der Bäckerei, wo es so ein bisschen schlechter gelaufen ist, wo du gemerkt hast, dass eben immer mehr Standorte gibt zum Verkaufen von Brötchen, sei es die Tankstelle oder der Discounter. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt generell an der Innovation oder unserer Eltern lag, sondern auch die waren schon gut unterwegs. Es waren halt früher andere Ideen. Da hat eine französische Woche gereicht, dass die Kunden bekommen hast. Das ist halt heute nicht mehr so.
Geht es dabei auch viel, vor allen Dingen, um Wachstum? Also ich glaube, deine Familie, Johannes, hat schon 3 Filialen, noch eine neue gerade eröffnet.
Ja, also wir haben schon beide einige Filiale. Wir haben beide 8. Und wir haben jetzt speziell halt einen Standort umgebaut und ein neues Café da draus gemacht. Ich denke, wir sind beide genau gleich ausgerichtet, dass wir eigentlich nicht noch größer werden wollen, sondern wir wollen eigentlich hochwertig qualitative Backware backen und unsere Standorte stärken. Diese Filialisierung ist nicht unser Stil aktuell.
Erlebt ihr das denn auch? Man sagt ja immer, die Lehrlinge, der Nachwuchs fehlt. Habt ihr das auch erlebt?
Man merkt schon, dass die Branche sich gerade schwer tut, junge Leute fürs Bäckerhandwerk zu begeistern. Und das liegt natürlich auch an der mangelnden Transparenz. Und das ist ja auch so ein Teil unseres Projekts, dass wir damit so ein bisschen Klarheit schaffen möchten. Ich denke, wenn die jungen Leute wüssten, wie kreativ, innovativ dieser Beruf ist, wie viel Spaß es macht, natürliche Rohstoffe zu leckeren Lebensmitteln zu verarbeiten, dass man auch jeden Tag sieht, was man geleistet hat, dann würden sich bestimmt viel mehr Leute dazu entscheiden, das Bäckerhandwerk zu erlernen, weil nicht zu vergessen, Bäcker sind die Helden der Nacht und die Retter des Morgens.
Engagiert ihr euch auch in dem Bereich Ausbildung, um da Nachwuchs auch zu rekrutieren? Also das, was du jetzt gerade hier sagst, sozusagen das Plädoyer für dein Handwerk, machst du das auch vor Jugendlichen?
Ja, also sind wir natürlich schon auch bemüht in Kooperation mit Schulen. Wir bieten natürlich Praktikumsstellen an, dass jeder so reinschnuppern kann. Auch dafür waren unsere YouTube-Videos gedacht, um generell mal Aufmerksamkeit überhaupt auf diesen Beruf zu lenken. Und das ist heute auch wichtig, so die Leute da auch abzuholen, wo sie unterwegs sind.
Jörg, jetzt hast du noch eine Zusatzqualifizierung gemacht. Du bist Brotsommelier. Was macht denn ein Brotsommelier?
Also der Brotsommelier ist so eine extra Weiterbildung für Bäckermeister. Und da geht es eigentlich um alles, was das Brot betrifft, nur nicht ums Backen. Da geht es also um die Kultur zu Brot, die Geschichte, auch wie wird Brot in anderen Ländern gegessen, welchen Stellenwert hat es denn da auch. Auch Brot und welche Feiertage oder Festtage, wie gehört das so zusammen? Aber natürlich ganz aktuell und wichtig ist Brot in der Ernährung. Und für den Sommelier vielleicht am interessantesten, spannendsten ist die Sensorik. Also was kann es im Brot eigentlich alles rausschmecken? Und auch das Foodmatching. Welches Brot passt denn zu was?
Und was gibt es dann da für Kategorien? Ist das dann wie beim Wein, Samter, Abgang, was weiß ich?
Also mein genetztes Dinkelbrot zum Beispiel hat klassische Karamellnoten in der Kruste, weist in der Krume zarte Aromen von Heu auf. Die Struktur ist fleischig und von der Farbe her cremeartig, durchzogen von gesprenkeltem Sesam.
Was sind dann so die nächsten Pläne?
Ja gut, wir haben jetzt nach Pfingsten eine schöne Reise vor uns. Wir dürfen nämlich nach Taiwan und dort mal die deutsche Brotkultur präsentieren.
Oha, wo?
Taipei sind wir direkt auf einer Messe geladen, wo wir 4 Tage die deutsche Brotkultur vorführen und präsentieren sollen. Da sind wir natürlich schon mal sehr gespannt darauf.
Was macht ihr da?
Wir legen den Fokus auf Brot natürlich, in gewisser Weise auch mit Sauerteig, weil sie das dort unten eher wenig kennen. Wir gucken auch natürlich, dass wir den Sauerteig nicht zu kräftig führen, sondern dass es sehr mild ist. Und dann werden wir entsprechende kreative Gebäcke noch einfließen lassen.
Dann wünsche ich euch dabei schon mal viel Spaß, viel Erfolg und auch für alle weiteren Projekte, die ihr zusammen angehen wollt und noch werdet. Alles Gute für die Wild Bakers. Schön, dass ihr da wart.
Dankeschön.